In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir über den neuen Pixar-Hit Alles steht Kopf 2 gesprochen und warum ihr euch den unbedingt angucken müsst.
Außerdem geht es um eine Musikdoku namens Thank You, Goodnight, The Bon Jovi Story. Warum sie gut ist und vielleicht doch hätte kürzer sein können, jetzt bei uns in der Folge. Außerdem
haben wir schon mal zurückgeschaut auf das erste Kino- und Serienhalbjahr 2024 und wir präsentieren euch nochmal unsere ganz persönlichen Highlights. Das alles jetzt.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Alle sind gemeinschaftlich hier in unserem kleinen Saunastudio zusammengekommen, um über wunderbare Sachen zu sprechen. Vor allen Dingen über etwas, was wir in der Vergangenheit ein bisschen beklagt haben, nämlich, dass das Kino nicht mehr so richtig oder zumindest stottert gerade, was die Besucherzahlen angeht. Aber da kommt plötzlich eine Fortsetzung eines Filmes, den ich damals und den ersten Teil schon total gefeiert habe, weil ich ihn so großartig finde. Und beschert der Boxoffice in Amerika einen Start von 150 oder 55 Millionen Dollar, was alles sprengt. Und vor allen Dingen der zweiterfolgreichste Start eines Pixar-Films ist in Amerika nach Die Unglaublichen 2, auch einer Fortsetzung aus dem Jahre 2018. Und es geht um Alles steht Kopf 2.
Und es ist der erfolgreichste Start seit Barbie.
Oh, sehr
Barbie,
gut.
Barbie hat, glaube ich, 162 Millionen am Startwochenende. Und dieser ist mit 150, 155 irgendwie, also wirklich sehr nah dran.
Also freuen wir uns sehr. Und man muss dazu sagen, der erste Teil, und den können wir ja nur kurz anstupsen, um vielleicht alle abzuholen. Wer den noch nicht gesehen haben sollte, schaut ihn euch an, schaut euch dann Alles steht Kopf 2 an. So viel können wir schon mal sagen. Der ist mega. Also Alles steht Kopf, da geht es um die junge Riley, ein junges Mädchen, deren Emotionen im Kopf verrückt spielen und durcheinander geraten. Und der erste Teil endet mit dem großartigen Satz: After all, Riley's 12 now, what could happen? Und das ist die Inspiration gewesen für die Filmemacher zusammen. Wir machen daraus einen zweiten Teil, weil wir alle wissen, die Pubertät ist eine bunte Palette an extremen Farben in jeder Richtung und Explosion. Und darum geht's. Timmy, willst du ein bisschen mehr darüber erzählen, über den Inhalt? Ohne zu viel zu spoilern vielleicht.
Vielleicht müssen wir vorher auch noch mal ganz kurz erklären, dass man so diesen Einblick in ihre Gefühlswelt bekommt, ne? Und da verschiedene Komponenten eben sind. Am Anfang ist es ja Freude, Angst, Ekel, Kummer und Wut. Und man lernt, wofür diese Gefühle eben da sind. Dass zum Beispiel Ekel sie davor schützt, vergiftet zu werden, wenn sie zum Beispiel Brokkoli essen soll oder so, ne? Und dass die Gefühle sich eben auch untereinander regulieren. Ne? Und man auch sieht, worauf ihre Persönlichkeit so fußt, ne? Was so die Säulen sind, mit irgendwie dem Quatsch machen, mit ihrem Familien-Background und sowas alles. Ne? Und das sind so quasi diese Basisgefühle. Und in Teil 2 kommen ja dann eben durch die Pubertät noch mehr dazu.
Genau, Zweifel, Neid, Peinlichkeit und Langeweile. Ich glaube, von den Emotionen sind alle immer noch in meinem Kopf.
Ja, auch, ja, da sind noch viel mehr Emotionen. Also ich muss ja sagen, dass ich grundsätzlich die Idee so mega schön und toll finde, dass diese Emotionen in einem drinstecken und einen sozusagen steuern und gucken. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ich sehr viel jünger war. Da habe ich auch ab und zu mit dieser Idee, habe ich so diese Idee gehabt, ob nicht irgendwas in meinem, so irgendeine Kommandoschaltzentrale in mir drin ist, die mich steuert. Es war nicht, dass ich da an Emotionen gedacht hatte. Ich hatte da ja so kleine
Männchen gedacht. Das sind sie ja in diesem Fall, ne? Also jede Emotion hatte einen Charakter, der extra dafür entworfen wurde. Und es gibt ja diese Schaltzentrale, also dieses riesengroße Pult im Kopf sozusagen, das für Teil 2 von diesem Abrisskommando.
Genau, erstmal neu aufgefallen.
Erstmal kommt. Und das ist eine so geile Szene, die kann man auch im Trailer sehen. Das ist so großartig, wie auf einmal plötzlich, also die Emotionen stehen da und plötzlich klopft es sozusagen an der Scheibe von der Schaltzentrale. Und da stehen diese Bauarbeiterinnen und sagen: So, wir sind jetzt da und dann geht's los. Und dann reißen sie einmal kurz die komplette Steuerzentrale auseinander und bauen so einen Riesenpult hin. Und keine der vorhandenen Emotionen weiß, warum das jetzt auf einmal so viele neue Griffe und Schalthebe sind. Und dann tauchen die neuen Emotionen auf. Und also ich kann nur sagen, und wir haben ja auch kurz angedeutet in der vergangenen Folge, dass Pixar so ein bisschen seinen Magic Touch verloren hat, ne? Weil ganz viele der Filme in der Vergangenheit hatten nicht diese Liebe zum Detail, die einige der ersten Pixar-Filme hatten, Toy Story, die Idee, die dahinter steckte, die Unglaublichen. Das waren ja alles, was Timmy eben gerade gesagt hat, so Dinge, die du dir angeguckt hast und gedacht hast, wow, ich meine, die Unglaublichen finde ich immer noch mega, dass Superhelden verklagt werden, weil sie Menschen geholfen haben und dann ihre Superkräfte nicht mehr ausüben dürfen. Alleine diese Vorstellung, dass es wirklich etwas gibt in deinem Kopf, ist so großartig. Und ich finde, und das kann ich echt sagen, alles steht Kopf 2, Pixar hat seinen Magic Touch zurück.
Total, total. Also diese Firma steht für mich wie auch kaum eine andere Animations- oder Filmfirma dafür, die Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer so anzustoßen, durch einfach kleine, nette Kniffe. Und das fängt bei Toy Story als Beispiel, dass das Spielzeug lebt, ja. Und jeder, der Toy Story 1, 2 und 3 gesehen hat, kann mir nicht erzählen, dass er nicht vielleicht doch auch mal gedacht hat, so, hey, wenn man einfach ein Spielzeug in die Ecke gefeuert hat, irgendwie so, reagiert das jetzt? Irgendwie? So bescheuert das ist, wir wissen, dass das nicht lebt. Aber
man wünscht es sich.
Ja, das ist so eine schöne, nette Welt. Und Pixar hat halt, Magic Touch ist genau der richtige Begriff dafür. Das ist ein bisschen Magie, was die machen mit ihren Filmen und ihren Geschichten. Und dass sie unsere und vor allen Dingen von Kindern die Fantasie anstoßen, nochmal irgendwie ganz anders zu denken.
Und ich finde, für Erwachsene ist es aber eben auch was, ne? Weil es so eine tolle Mischung ist aus Tiefgang und Leichtigkeit, ne? Und so komplexe Sachen wie unsere Gefühlswelt wird eben total zugänglich erklärt, ne? Und da haben wir auch noch alle was davon. Ich meine, Tim, du hast vorab gesagt, ne, in unserem kurzen Vorgespräch, dass dein Nachwuchs jetzt nicht mehr so begeisterungsfähig ist. Aber ich glaube, das ist dann nur eine kurze Spanne und später steigt man dann auch wieder ein.
Nee, also was heißt nicht begeisterungsfähig? Die sind schon, also sind so ein bisschen über das Hauptzielgruppenalter, obwohl das ist Quatsch, was ich gerade rede, weil alles steht Kopf, 1 und 2 hat gar kein Hauptzielgruppenalter. Man kann sogar sagen, ich weiß nicht, ob Teil 2 vielleicht sogar fast mehr ein Erwachsenenfilm als ein Kinderfilm ist, weil ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob jetzt Sechsjährige all das genauso verstehen. Das ist zwar versucht, das gut aufzubereiten und verständlich zu machen, aber ob so ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige das alles so nachvollziehen kann, dieses Zusammenspiel der Emotionen, weiß ich gar nicht so genau. Also
ja, aber ich glaube, da ist es dann ehrlich gesagt die Rolle der einzelnen Emotionen. Vielleicht setzen sie nicht zusammen in der Sekunde, oh, das passiert auch in meinem Kopf, sondern sie finden dann Wut witzig oder Ekel lustig oder peinlich, weißt du? Ich glaube, das ist ja das große Geschick an diesen Filmen, dass sie es schaffen, eine Welt zu kreieren, was Anja eben gerade auch gesagt hat, wo du mit deinen Kindern reingehen kannst oder Teenager gemeinsam reingehen können oder Twins oder was weiß ich und sich das angucken und jeder etwas anderes rauszieht, ne? Entweder fühlt sich gut unterhalten oder du sagst als Eltern, oh, ja, okay, das erlebe ich auch tagtäglich. Jetzt habe ich vielleicht ein besseres Verständnis dafür. Teenager sagen dann, oh, ja, okay, so wie Riley geht's mir auch. Also ich glaube, das ist diese Magie, finde ich, die Pixar früher hatte. Was du gerade gesagt hast, dass ich als Papa sage, oh, ich hatte früher auch ein Spielzeug, hätte ich mir auch gewünscht, dass das irgendwie nachts aufwacht und lebt und mir hilft und mich unterstützt oder sowas. Und das finde ich gerade geil. Das mag ich so gerne an diesem Film.
Und ich finde, da ist das halt genauso was für Erwachsene, ne? Also ich habe jetzt auch den ersten Teil nochmal nachgeguckt und fand das so entzückend. Und auch, dass es dann quasi noch so reduziert ist auf so, also diese Gefühle sind ja wie so Überlebensinstinkte, ne? Und wie die dann auch miteinander interagieren und wie ich selber dann dazu eine Beziehung aufbauen kann und damit eine Verbindung habe. Und natürlich beim Betrachten von vielen Kindern, ne? Dann auch diese Bilder von diesem Film im Kopf habe, wie die dann wohl gerade reagieren und welche Kügelchen da gerade irgendwie in welchen Farben irgendwie da zusammen reinrollen. Und das ist total schön gemacht. Und auch eben so diese Botschaft, die Pixar ja eigentlich in allen Filmen hat, ne? Dass es immer darum geht, so jedes Gefühl hat seine Berechtigung und jeder Antrieb ist da auch irgendwie nachvollziehbar. Und du brauchst aber eben auch diese Komplexität oder du brauchst dieses Zusammenspiel, ne? Und es geht letztlich darum, ob bei den Gefühlen oder bei den anderen Figuren, dass du Sachen nur gemeinsam schaffen kannst. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen dieser Film gerade so ein Mega-Erfolg ist, dass das genau so dieser Spirit ist, den wir brauchen. Ne? Genau dieser Vibe, den du gerade irgendwie auch hören möchtest und der dir ein gutes Gefühl gibt und der dir auch ein bisschen Hoffnung gibt irgendwie, dass diese schwierigen Zeiten auch vorbeigehen können. Und dann sorgt er halt für so ein bisschen Leichtigkeit und für so ein bisschen Zerstreuung, aber ohne eben so eine wichtige Botschaft zu verlieren. Das finde ich großartig.
Also ich hoffe, es gibt einen dritten Teil, weil ich würde gerne mal wissen, wie viele Emotionen dann noch dazukommen als Erwachsene bei Riley. Weil ich habe das Gefühl, dass mein Kopf manchmal voll ist mit so viel.
Das Gefühl habe ich auch. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Und das Lustige ist ja, seit ich den ersten Teil gesehen habe und seit ich die Emotionen so, man hat ja dieses Bild von den Emotionen jetzt so vor sich. Und gab schon Momente, Steven ist ja ein sehr umgänglicher, netter Mensch, muss man ja im Kern sein. Der ist ja eigentlich immer höflich, freundlich, gut.
Pass auf, jetzt kommt gleich irgendeine Breitseite.
Die kommt. Er ist eigentlich immer höflich, freundlich und gut gelaunt. Das muss man jetzt wirklich, muss ich dir zugute halten, dass du im Kern eigentlich mal so bist. Aber es gibt auch den wütenden Steven.
Oh ja.
Und der bahnt sich an. Also du merkst so, wenn er genervt ist wegen Sachen, und ich habe schon ein paar Gespräche mit dir gehabt, da war ich zum Glück nicht immer der Auslöser, sondern andere Leute auch, wo ich gemerkt habe, so, okay, die Stimmung verändert sich merklich. Und da habe ich auch schon ein, zwei Mal gedacht, da habe ich Wut vor mir gesehen, wie Wut in Stevens Schaltzentrale sitzt und jetzt gerade am Durchdrehen ist und dann,
und dann
geht es los.
Ja, also Wut dauert bei mir, aber wenn sie dann da ist, dann ist sie brennt sie lichterloh.
Aber lass dir sagen, auch die Wut hat ihre Berechtigung.
So ist es, mein Lieber.
Und Steven, wenn ich auch die Wut mal irgendwie die Schaltzentrale übernehmen würde.
Soll sie auch mal. Lieber da, als dass sie irgendwo anders rausplatzt. Ich finde eine schöne Geschichte noch dazu, weil wir reden ja einmal über die amerikanische Version. Da gibt es ja einige bekannte Stimmen, die sozusagen die Charaktere sprechen. Und es gibt natürlich die deutsche Synchronisation. Und im Vorwege, und das finde ich ganz spannend, haben die Produzenten, also der Produzent und auch die Regisseurin gesagt, sie haben selber Teenager-Töchter. Das heißt, das war sozusagen auch die Basis dafür, wie man die Geschichte erzählt. Aber sie haben gesagt, dass es explizit für sie wichtig war, dass sie keine bekannten Namen nehmen, weil das ist ja ganz häufig auch sozusagen die Marketing- und Werbestrategie zu sagen, voiced by bla bla bla. Und in diesem Fall haben sie gesagt, sie haben Blindcastings gemacht. Also so wie im Prinzip bei The Voice.
sag nochmal bitte.
The Voice. Herzlich willkommen bei The Voice. Und haben die ganzen Leute vorsprechen lassen, um zu sehen, ob die Stimmen auch perfekt zu den Charakteren passen. Weil das bei einigen eben darum ging, dass sie schneller sprechen, einige so ein bisschen schüchterner und piepsig. Ne? Und dann am Ende so groß rauskommen und sich Bahn brechen. Und das haben sie gemacht und haben einen Wahnsinns-Cast auch zusammengestellt, die, ich finde, im Original sehr gut klingt. Ich finde auch die deutsche Synchronisation wie immer gut. Und auch da möchte ich wieder nochmal ganz klar sagen, Synchronisation eines Films ist wirklich nicht einfach. Manchmal geht sie total in die Hose, aber ich finde, hier passt sie wirklich perfekt.
Tut sie auch. Ich glaube, die eine der bekanntesten Sprecherinnen, die jetzt dabei ist, Maya Hawke, ne? Die spricht Zweifel im Original. Also die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke, bekannt aus Stranger Things. Gott, dieser Filmname macht mich jedes Mal fertig.
Das ist aber sehr schön aus.
Ich hab gemerkt, wie ich das Tempo rausgenommen habe vorher. Stranger Things.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Machart, weil auch das muss man vielleicht nochmal kurz hervorheben, weil das ist der erste Film aus dem Hause Disney oder Pixar, der 2D und Computeranimation sozusagen in einem Film darstellt. Das war bisher immer nur in Kurzfilmen so. Es gibt nämlich eine Figur, die nennt sich Bluffy. Das ist ein 2D-Charakter, ist ein Hund. Mehr wollen wir dazu nicht sagen, aber der taucht in dieser Welt auf. Und das ist total spannend, wie das gelöst wird und sieht wirklich großartig aus. Und auch die Kamerafahrt. Für alle, die sich dafür interessieren, weil alle denken immer so, wieso Kameras? Braucht man doch gar nicht bei Animationsfilmen. Nee, es gibt einen richtigen Kameramann, der normalerweise also Realfilm in Anführungszeichen gemacht hat. Und der hat sich dafür entschieden, dass auch die Situationen im Film unterschiedlich dargestellt werden. Also sozusagen Riley im echten Leben, da hat die Kameraführung für uns objektiv oder subjektiv Fehler. Also ist nicht perfekt, aber in der virtuellen Welt, also in der emotionalen Welt, ist das alles sehr mechanisch und sehr rund und sehr klar. Also muss man auch darauf achten, auf diese Bildgeschichten, wie das funktioniert. Und das finde ich total irre, dass die bei Pixar sich auch darüber Gedanken machen, wie können sie das zusätzlich noch umändern. Und da kommen wir wieder zu Magic Touch von Pixar. Das sind diese Details, die ich total liebe, vor allen Dingen auch diese Cross-References, kennt ihr auch, ne, dass sie immer wieder in irgendwelchen Filmen auf andere Filme aufmerksam machen oder ihre geheimen Zeichen, die sie einbauen. Das sind ja alles so Easter Eggs, die man überall finden kann im Pixar-Film. Und ich finde es einfach mega, dass die wirklich mit einer solchen Akribie da rangehen, weil man das, finde ich, immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und sagt, Animationsfilme werden ja nur am Computer gemacht. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Aber das ist hier viel, viel größer und viel, viel mehr.
Das und aber auch die inhaltlichen Gedanken, die man sich gemacht hat, damit wirklich alles am Ende auch stimmig ist und passt. Also Pixar hat ja nicht nur Psychologie-Expertinnen, also dazu geholt, die sie beraten haben, wie die Emotionen am besten dann ausgedrückt werden und was da alles reinspielt, sondern man hat auch ein neunköpfiges Team von 13- bis 16-jährigen Jugendlichen dazu geholt, die auch beraten zur Seite standen, wie Kinder sich dann fühlen und was die Emotionen nochmal ausmachen, um das auch noch mit einzuspielen. Fand ich total spannenden und schlauen Angang, das so zu machen, weil dieser Film, wie der erste Teil auch, wirklich etwas, man nimmt so viel mit aus dem Film. Es ist nicht nur gute Unterhaltung, man lacht herzhaft zwischendurch. Ich habe wirklich 2-3 Mal wirklich ganz laut gelacht im Kino und das ist mir da so bewusst geworden, wie selten.
Mir ist das immer unangenehm, wenn er ganz laut lacht. Er hat so eine hässliche Lache. Das ist eine Emotion, die bei Tim im Kopf ist. Die hässliche Lache. Sitzt immer in der Ecke. Ist ganz hässlich, keiner guckt sie sich an und du lachst immer hässlich.
Ja, und dann ist meine Emotion peinlich. Haut dann voll durch. Und
peinlich ist bei mir, wenn
du lachst. Ja, und Zweifel ist bei mir dann auch irgendwie, wenn du dich wegsetzt von mir. So.
Dann mach das mal, wenn das Kino voll ist. Ich kann da nicht weg von Tim. Er sitzt dann neben mir, lacht hässlich, mir wird's peinlich, ich will weg. Dann langweilt er sich, weil ich weg bin. Kennst ihn ja, braucht dann jemanden zum Spielen, anfassen und so.
Nein, aber mir ist wirklich so bewusst geworden, wieder bei dem zweiten Teil, jetzt auch wie lange ich nicht mehr wirklich bei einem Film laut gelacht habe im Kino. Und das habe ich bei diesem 2-3 Mal gemacht. Aber das ist nicht nur das Tolle, sondern belehrend ist so ein falscher Begriff dafür. Aber ja, man nimmt so viel mit. Man auch als Erwachsener nochmal irgendwie sitzt man da schon und denkt so über sich selbst nach, so, was ist eigentlich mit meinen Emotionen und wie spielen die zusammen?
Aber das finde ich geil, dass du das gerade sagst. Weil das ging mir genauso. Du sitzt da und denkst zeitweise, also wir alle wissen, du hast ja vorhin so schön beschrieben, dass man bei mir merkt, wenn ich wütend werde. Aber das frage ich mich manchmal auch. Ne? Also du sitzt irgendwie da und irgendwas passiert, irgendjemand sagt irgendwas und wir wissen ja, dass unsere Liebsten uns am meisten provozieren können. Und dann denke ich immer so, eigentlich saß doch gerade die ganze Zeit da oben irgendwie Freude oder Sanftmut. Wo kommt Wut her? Wieso kommt Wut so schnell auf einmal um die Ecke gelaufen mit diesem Speed? Aber das geht bei mir so.
Ja.
Ne? Also, oder? Das ist doch völlig absurd. Wieso funktioniert das so?
Ja, und man fragt sich, wer denn in der Schaltzentrale, weil das ändert sich ja auch von den Kindern zu den Erwachsenen. Man guckt ja auch mal bei den Erwachsenenfiguren, wer da sitzen, ja andere Emotionen, also sozusagen am Steuerknüppel, als jetzt bei Riley dann auch. Und ne, dann ist es dann bei der Mutter dann, was ich ganz traurig und bewegend fand, es ist Kummer, die am Steuerknüppel sitzt und sozusagen das Hauptgeschäft macht. Und die anderen Emotionen sind so drumrum. Wer fragt sich immer, wer leitet bei uns eigentlich die Haupt?
Ja, aber bei euch beiden gibt es noch eine Emotion, die heißt Style. Weil ihr beide so gestylt seid.
Hör ich da deine Emotion Neid?
Nee, ich habe kaum eine Emotion Neid. Die ist bei mir ganz klein. Aber Style, das war ehrlich gemeint. Oh, wie sieht denn eine eine Emotion Style aus?
Sehr gut natürlich. Ne?
Ja, aber groß, schlank oder klein?
So wie wir. Sehr gut sieht die aus natürlich.
Einfach gut angezogen.
Okay, einfach eine super gut angezogene Emotion. Frisch, du wolltest aber noch was sagen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nur sagen, ich kann Tim da nur beipflichten, ne? Bei dem, dass du zum einen irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf deine eigenen Emotionen bekommst, ne? So wie du das auch geschildert hast, Steven. Und dass es halt so Verständnis schürt, ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch ein toller Film für Eltern, ne? Gerade mit pubertierenden Teenagern, ne? Dass du halt einen ganz anderen Zugang bekommst. Und da merkt man eben auch, es ist nicht irgendwie so analytisch oder, was du ja auch schon sagtest, Tim, belehrend oder so, sondern es ist so nahbar und emotional zugänglich und nachvollziehbar. Und da merkt man halt auch, dass sie sich haben beraten lassen, ne? Dass sie nicht nur diesen erwachsenen, machenden Blick irgendwie da drauf hatten, sondern eben auch Menschen, junge Menschen aus dem Leben gegriffen haben, ne? Die eins zu eins eben schildern können, was da in ihnen vorgeht. Und dass die das schon so gut reflektieren können, ne? Wenn wir immer noch irgendwie so Schwierigkeiten damit haben und uns fragen, woher kommt jetzt die Wut?
Wie soll das da erst sein? Ich würde gerne am Ende noch einmal kurz was sagen zur Entwicklung der Figuren, weil auch das ist ein total spannender Prozess. Das hat die Regisseurin, die Kelsey Mann heißt die, erzählt. Und zwar ist es so, dass sie eine Liste gemacht haben an möglichen Emotionen, die sozusagen eine Rolle spielen im Teenageralter bei Riley, und haben sich dann rangesetzt und überlegt, wie setzen wir die um? Also wie sehen die aus? Wut, erinnern wir alle noch, der hochrote Kopf, dieses klein quadratisch gut und immer mit dieser Flamme oben drauf. Und die haben überlegt, was machen wir jetzt mit Angst, Peinlichkeit, Langeweile und Neid? Und haben erstmal nur Formen gesucht, also vom Quadrat, Rechteck bis hin zum Kreis, und den Farben gegeben. Und daraus sind dann die Figuren entstanden. Auch der Prozess ist ja total spannend, ne? Welche Emotion ist vielleicht im Teenageralter größer als die anderen oder sollte klein sein und dann trotzdem sozusagen sich immer wieder bemerkbar machen? Das ist ja bei Neid so. Neid ist ja eine kleine Figur, die ja eher schüchtern ist, aber logischerweise genervt ist, weil sie neidisch auf alle anderen Figuren ist, also im Kontext der Figuren, der Emotionen. Und auch das ist so smart und so schön. Also ich kann wirklich nur allen sagen, die jetzt zuhören, geht ins Kino, guckt euch diesen Film an mit Oma, Opa, Tochter, Sohn, wem auch immer. Es ist ein Film für alle, jeder nimmt was mit und er ist einfach herzergreifend, schön gemacht, umgesetzt, tolle Story, großartig animiert. Und man hat, wie Tim eben auch schon gesagt hat, ganz viel Spaß. Und man kommt da irgendwie raus und denkt so, wow, ich habe irgendwie was mitgenommen, auch wenn das nicht mit dem Zeigefinger mir draufgedrückt wurde, sondern es ist einfach ein ganz tolles Filmerlebnis.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Ach, danke dir.
Aber dann, da sieht man, oder hört man den Profi, wie du das jetzt nochmal alles so zusammen.
Ach, du bist ein Schatz. Wir kommen zu einer Doku, über die wir auch schon letzte Woche sprechen wollten. Und da kann ich ja jetzt, um vielleicht wieder so die Emotionen bei euch beiden nach unten zu bringen, sagen, dass ich sehr aufgeregt mit sehr viel Herzflattern mir diese Doku angeguckt habe, weil ich es, ich stehe dazu, nochmal betone, ich bin ja ein Bon Jovi-Fan. Ich bin ein Bon Jovi-Fan, es tut mir leid, ich bin es und ich gebe es zu und stehe dazu.
Das ist nichts, wofür man sich entschuldigt.
Vielen herzlichen Dank. Es gibt eine.
Nein, ich muss ehrlich sagen, das ist sogar etwas, was ich immer die bewundernswert an dir fand. Diese, wie straight du das über all die Jahre immer durchgezogen hast.
Jahrzehnte
und
sogar.
Jahrzehnte. Und niemals gewackelt bist in deinem Fantum. Oder egal, wie abschätzige Blicke du auch bekommen hast und komische Reaktionen, du hast immer gesagt, ne, Bon Jovi ist das Geilste, das Ding. Und Anja, du hast das, ich weiß gar nicht, du warst noch nie mit Steven und mir feiern, ne? Das ist wirklich so lustig zu beobachten. Wenn Herr Gethin ist nicht der beste Tänzer auf der Welt. Das muss man fairerweise oder ehrlicherweise jetzt mal sagen. Und er ist
ich finde, ich bin ein total guter Tänzer.
Und er ist auch nicht so häufig auf der Tanzfläche.
Das ist auch die Hauptsache, dass du es fühlst.
Ja, genau, ich fühle es. Ich fühle es.
Er ist auch nicht so häufig auf der Tanzfläche anzutreffen. Aber wenn du ihn auf die Tanzfläche lotsen willst, dann musst du nur ein gutes Verhältnis zum DJ aufbauen und dann irgendwann sagen, ey, nun spiel mal Living on a Prayer von Bon Jovi. Oh, ey, das Gott. Ding geht los, da kannst du die Uhr nachstellen. Und er bahnt sich, Gädchen bahnt sich den Weg durch die Massen. Du siehst zuerst nur zwei erhobene Arme. Dann rempelt er alle beiseite Richtung Tanzfläche, bis er dann da ist und legt los. Es ist großartig.
Aber darf ich euch dazu was Unangenehmes noch sagen, um das Ganze zu toppen? Ich habe ja bei der Weihnachtsedition von The Masked Singer mitgemacht. 2 Jahre ist das hier. Wir sollten ein Weihnachtslied singen und ein Lied unserer Wahl. Und ich habe gesungen Bon Jovi Living on the Prayer. Aber kommen wir mal kurz zu unserer Doku. Die nennt sich Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story. Läuft seit Ende April auf Disney Plus.
Genau.
Und handelt im Prinzip von der Karriere von Tag 1 bis heute. Und wie gesagt, ich bin da rangegangen, Dokus, wir haben schon viel drüber gesprochen, Dokus können viel falsch machen, Musikdokus machen häufig sehr viel falsch. Und wenn es dann um jemanden geht oder um eine Band, die man toll findet, ist es ja so ein bisschen wie Never Meet Your Idols, ne?
Ja, genau.
Weil du so ein bisschen Respekt davor hattest. Ich weiß auch noch, dass ich Bon Jovi mal interviewt habe, noch zu MTV-Zeiten, das vor Ewigkeiten gewesen. Und zwar bei den Echos, die noch im CCH stattgefunden haben.
Boah, das war wirklich ewig.
Ewigkeiten her. Und ich habe die getroffen, Backstage irgendwo, habe mit denen gesprochen. Und das war so schlimm. Und ich war kurz davor, umzukippen als Bon Jovi-Fan, weil die so scheiße waren.
Waren die unfreundlich?
Die waren richtig doof. Im Nachhinein ist es so, und das haben wir auch schon gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich glaube, der hat einen schlechten Tag, weil ich habe die dann nochmal getroffen und da waren die mega, waren die richtig cool. Erstmal würde ich gerne eine Sache sagen, bevor wir da ins Detail gehen. Was ich so absurd finde, ist, wir reden über eine Band, die ihr 40-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert. Kann mir einer mal erklären, warum die immer noch die Frisuren haben von vor 40 Jahren? Und das sieht mittlerweile so scheiße aus.
Oh nein, da muss ich direkt widersprechen.
Oh, was Grund?
Ja, denn ich habe die Haare von John Bon Jovi
ja, die
so
sind cool.
Abgefeiert.
Die sind cool. Aber die willst Haare. Mir doch nicht sagen, von David Bryan und Richie Sambora, das sieht cool aus.
Richie Sambora vielleicht nicht, aber der andere ist der mit den Löckchen.
Ja,
ne?
ja das ist der Keyboarder.
Dem, ja. ja, aber ich finde, das ist doch ein Vibe, das ist doch ein Look, das ist ein Style. Warum soll er die...
Nein, also Bon Jovi hat Rockstar geile Haare, bist, so viele Haare hätte ich
wenn
auch.
Wenn du Rockstar bist, musst du die doch nicht abschneiden.
Also, es ist eine vierteilige Doku-Serie. So, jetzt erzählt ihr mal, was ihr davon haltet, bevor ich loslege.
Aber Tim guckt mich nur ganz
ja, ich finde die auch, also find auch absurd.
Steven will direkt weitermachen.
Nein, okay. Ich finde einfach, dass... Also ich bin mit den Haaren, jetzt bin ich wirklich schockiert.
Aber John Bon Jovis Frisur findest du nicht cool?
Doch, der hat ja viele Haare. Das
ja, früher, also, aber ich wäre jetzt...
Jetzt gut, sieht das jetzt, doch cool
ja,
aus.
Na, jetzt hat er ja irgendwie so ein Altherrn, ich bin jung geblieben Schnitt.
Aber der hat auch noch so viele Haare.
Ja, hat er. Ja,
gut, das ist jetzt bei mir der Neid, da kommt das Emotion Neid wieder durch, der Neid der Besitzlosen.
Aber man, also vielleicht nochmal, ne? Tag 1, Start von Bon Jovi, wie haben die zusammengefunden, vor allen Dingen durch John Bon Jovi und jetzt sozusagen die Ist-Zeit, das spoilern wir auch nicht, es gibt ja, oder es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass Bon Jovi nicht mehr auf Tour gehen können, auch wenn sie eine Tour gemacht haben, weil Bon Jovi bedingt durch Corona eine Stimmband, ich weiß gar nicht, ob es eine Entzündung ist, zumindest sind seine Stimmbänder beeinträchtigt und er kann nicht mehr so singen. Das ist auch ein großer Teil dieser Doku, die medizinische Behandlung und die OPs.
So ist es, genau. Und das ist, finde ich, ich finde den Mix sehr, sehr spannend, den sie angewendet haben, weil diese Doku eigentlich aus zwei Teilen besteht. Das eine ist, die 40-jährige Bandgeschichte aufzuarbeiten und zu gucken, wo kommen die Jungs her, wie sind sie dahin gekommen, wo sie dann gelandet sind, nämlich eine der erfolgreichsten Rockbands, die es jemals gegeben hat. Das ist der eine Part und der andere Part ist der Leidensweg eines Sängers, in dem Fall John Bon Jovi, der Stimmbandprobleme bekommen hat, der auch einfach, das muss man dazu sagen, das ist glaube ich auch für so einen Rockstar echt schwierig, einfach auch älter wird dann und du hast nicht mehr die Energie, du hast nicht mehr die Stimmen, das Stimmenvolumen, was du als junger Mann gehabt hast, da fällt vieles weg dann über die Jahre und damit klarzukommen, zu akzeptieren, dass deine Zeit, das muss so schwer sein. Und er kämpft in dieser Doku ja wirklich dagegen an. Und das finde ich das Tolle an der Doku, dass sie die Realität zeigt. Und das war ihm ja, glaube ich, dann auch ganz wichtig. Also im Produktionsprozess hat er ja gesagt, dass der Regisseur dann auch irgendwann gesagt hat, nee, wir wollen das alles zeigen. Wir wollen zeigen, wie du beim Arzt bist. Wir wollen zeigen, wie du Gesangsübungen machst, um deine Stimme wieder, das wollen wir alle. Wir wollen die Wahrheit zeigen. Und da hat er selbst gesagt, das das stimmt auch. Wir wollen nicht irgendwie was Verfälschtes zeigen. Und das machen ja viele Dokus, dass sie dann nur noch so ein glorifizierendes Bild von einer Person oder einer Band darstellen. Und das tut diese überhaupt nicht. Man hat schon Momente zwischendurch, wo man denkt, oh, das ist echt nicht, es klingt nicht mehr geil. Und vielleicht ist deine Zeit dann auch rum. Aber dann ist mir so bewusst geworden, wie, was ich eben sagte, wie schwer es für einen Jon Bon Jovi sein muss, zu akzeptieren, dass das, was du immer geliebt hast und was deine große Leidenschaft ist, dass das vorbei ist.
Ja, loszulassen halt. Ja. Ne? Und ich habe mich schon während der Doku immer wieder gefragt, warum tut er sich das noch an? Warum tut er sich das noch an? Ne, dieses ganze Stimmtraining, diese Akupressur-Sessions und Akupunktur-Sessions und
diese
was er nicht alles macht.
Diese hier so. In diese... Oh.
Ja, und ne, und er leidet ja auch darunter, dass er nicht mehr so performen kann wie früher. Und ich glaube, das ist ja ne, an ihm jetzt natürlich ganz spitz dargestellt mit so einer großen Profession und Leidenschaft, dass du einfach die letzten 40 Jahre Rockstar warst. Aber ich glaube, das ist auch was, womit, also wozu viele Menschen auch einen Bezug aufbauen können, ne, dass du keine Ahnung, früher alles noch bewältigt bekommst, obwohl du irgendwie die Nächte durchfeierst und am Wochenende wenig schläfst oder sowas, ne? Und dass das halt sukzessive abnimmt, ne? Und du irgendwann da stehst und fertig bist, ne? Und all das nicht mehr so leisten und nicht mehr so gut performen kannst, wie du das von früher kennst und wie du es eigentlich gern noch würdest. Aber da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob die Doku nicht auch ein kleiner Abgesang irgendwie auf deren Karriere ist. Also ob der Titel dann auch irgendwie wörtlich zu nehmen ist.
Na, ja, das finde ich spannend.
Der Titel kommt ja daher, Bon Jovi-Fans wissen das, dass er immer am Ende des Konzertes Thank You, Good Night sagt. Also das ist immer der Abschluss jedes Konzerts. Aber du hast völlig recht, ich habe das auch so empfunden, beziehungsweise für mich ist der Abgesang auf Bon Jovi schon, der läuft schon seit wirklich gefühlt 10 Jahren. Also seit es diesem, das wird ja auch thematisiert in der Doku, diesen Ausstieg von Richie Sambora, dem Gitarristen und Hauptsongschreiber mit Jon Bon Jovi, gegeben hat. Von da an ging für mich die Reise der Band eigentlich nur noch bergab. Und man muss jetzt, oder sag du mal, Steven, weil du bist da der größere Fan von uns dreien hier oder der größte Fan. Die letzten 10 Jahre sind ja einige Bon Jovi-Alben rausgekommen. Ich kann mich an kein Gutes mehr erinnern.
Nee, also man muss dazu sagen, ich bin ja ein großer Fan von Slippery When Wet und New Jersey. Und auch Blaze of Glory fand ich auch noch mega, das Soloalbum zu Young Guns genau. Von Jon Bon Jovi. Am Ende, und es gibt ja eine klare Zeit für diese Art von Rock, ne? Es ist ja Rock-Pop, also das sagen sie auch in der Doku. Es war nie Hard-Rock, wie damals angeblich einige andere Bands ja auch tituliert wurden, dass die in die Hardrock-Ecke gekommen ist und einige Plattenfirmen haben ja auch gesagt und dann auch die Kritiker, was ist das? Was machen die für Musik sozusagen für den Mainstream?
Genau.
Mega erfolgreich. Das war in den 80ern echt noch super, auch in der Art und Weise, wie sie es vorgetragen haben, wie die gesungen haben und die Stimme von Jon Bon Jovi, vor allen Dingen in den ersten Konzertaufnahmen, ist mega. Also was der da raushaut, in welche Höhen der geht, mit was für einer Power und Energie er da singt, das ist ja so etwas, was ich mir immer frage, wie schaffst du das 2 Stunden, 3 Stunden mit dieser Energie rumzuhüpfen und das sieht man eben auch, wie kaputt der zeitweise ist, nach so einem Konzert auf dem Boden liegend, aber danach wurde das, so Bed of Roses ist für mich so der Tiefpunkt, weil das eine so schmalzige, grausame Nummer ist. Im Kontext der anderen Sachen. Ich weiß, Anja guckt mich gerade an. Vielleicht findest du das auch gut, aber das hat für mich nichts mehr damit zu tun. Aber ich habe versucht, mir auch diese Doku ein bisschen aus der Perspektive eines Nicht-Bon Jovi-Fans anzugucken. Ne? Also ich habe versucht, mir das anzuschauen und zu sagen, ist das etwas, was mir etwas bringen würde, wenn ich Fan bin von Dokus und von Musikdokus. Und ich muss aus meiner Warte her sagen, total. Weil ich finde, den Erzählstrang und die einzelnen Höhen und Tiefen und vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte, all das, was in New Jersey passiert ist, mit Bruce Springsteen.
Genau, das wusste, war mir überhaupt nicht bekannt, dass die so eine Nähe zueinander
haben. Wahnsinn, dann dieses Mega-Konzert damals, als der Dave McGee, der Manager ja verknackt werden soll, weil er Marihuana schmuggelt und dann sich sogar die amerikanische Regierung einschaltet und sozusagen sagt, ey Leute, wir verknacken den oder Jon Bon Jovi, du als Vorhängeschild der größten Rockband aller Zeiten, du tingelst jetzt durch die Schulen und erzählst was, wie schlecht Drogen sind, dass die dann mit so Bands wie, wer war da alles dabei, die Scorpions, Ozzy Osbourne, gehen alle nach Moskau und spielen da dieses Riesenkonzert oder diese Geschichte um dieses Konzert der letzten Tour am Abschluss in Mexiko, auch diese Zusammenarbeit, wie die auseinanderbringen. Ich fand, ganz im Ernst, ich fand die Doku beeindruckend tiefgehend, aber auch sehr lehrreich, wie diese 80er Jahre, wo diese Record Sales, ne, also die Plattenverkäufe, was das für eine Power hatte. Und dass Jon Bon Jovi einfach auch in einigen Szenen sagt, ey Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn wir ein Ferrari haben wollten, dann haben die uns zwei hingestellt. Ja. Wenn wir die und die Drogen haben wollten, dann haben die uns die gebracht. Und das ist ja völlig absurd, ne, dass man da mal so reinguckt, auch Mötley Crüe, das Buch hast du mir damals empfohlen, Dirt.
The Dirt, genau.
Auch Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch ein Abgesang. Für mich ist es auch, glaube ich, der Versuch, ein Ende zu schaffen für eine Band, wo der Leadsänger einfach sich sicher ist, und das sagt er ja häufig, wenn er nicht 100% geben kann. Er sagt das ja auch in Interviews, wo ich dann denke, wow, das ist auch eine interessante Selbsteinschätzung, wo er dann zu David Bryan sagt, hätte ich noch das Werkzeug zur Verfügung, das ich brauche, wäre ich der größte Sänger aller Zeiten, sagt er ja zwischenzeitlich, als sie für diese 2022er Tour üben und sowas. Ich glaube, das ist das Ende. Ich glaube, die werden nicht nochmal auf Tour gehen. Forever ist jetzt gerade das aktuelle 16. Studioalbum, das rausgekommen. Da sind ein paar gute Nummern drauf, aber ich weiß nicht, wie der 2 Stunden, 2,5 Stunden nochmal auf der Bühne stehen will, um zu singen.
Ja, vor allen Dingen, wenn er halt seine alten Hits nicht mehr so gut performen kann.
Ja.
Und in dem Kontext muss ich noch mal eine Lanze für Bed of Roses brechen. Nicht unbedingt für Bed of Roses den Song, aber für das Album Keep the Faith. Denn da habe ich so schöne Erinnerungen dran. Da war ich Teenage Girl im Urlaub auf Mallorca mit meinem Walkman in der Hand und hatte ganz stolz diese Kassette, auf der auch, glaube ich, sein Kopf vorne drauf ist, ne? Und hab die rauf und runter gehört. Und ich finde auch, der titeltrackgebende Song ist mega, Keep the Faith. Und dann ist da auch noch In These Arms drauf. Und das sind Sachen, die würden mich auch heutzutage mit Steve
ich muss Tanzfläche holen. Ich muss mit Keep the Faith immer einen guten Freund von Steven und mir, der kommt mir sofort ins Gedächtnis. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil er dann höchstwahrscheinlich uns die Freundschaft kündigen wird, weil wir das über ihn erzählen. Aber der hat sich damals zu Keep the Faith hatte Jon Bon Jovi sich eine neue Frisur zugelegt, die sein Vater ihm geschnitten hatte. Der Vater von Bon Jovi ist ja Friseur gewesen. Und hatte dann so einen neuen Look. Und dieser Freund von uns hat sich die Frisur nachschneiden lassen.
Boah, aber das finde ich doch total entzückend. Das ist auch nichts, wofür man sich zu schämen braucht.
Also Keep the Faith ist jetzt auch kein schlechtes Album. Ich glaube, nur Bed of Roses zeigt so ein bisschen das, was da passiert ist. Also er hat ja auch langsame Nummern auf Slippery When Wet und New Jersey. Aber ich finde, Bed of Roses war so mir zu schmalzig. Aber ich weiß, was du damit meinst. Vielleicht nochmal zurück zu Doku. Ich finde, das Schwierigste bei einer Doku ist, wie schneidest du eine Karriere zusammen? Also wie packst du das in Kontext? Und ich finde, dass das in dieser Doku sehr gut gelungen ist, weil du diese Sprünge hast. Du siehst, wie der junge Jon Bon Jovi komplett ziellos und orientierungslos eigentlich in seiner Jugend nicht weiß, was er tun soll und er auch per Zufall erst anfängt, Musiker zu werden und dann auf einmal sein Talent entdeckt. Aber die harte Arbeit, die da auch hintersteckte, ne, dass die ja am Anfang für nichts getourt sind, aber dadurch ja zu einer der besten Livebands wurden aller Zeiten und wie die sich dann auch zusammengesammelt haben. Aber dann dieser Sprung ins Jetzt, was du eben auch gerade gesagt hast, diese Selbstzweifel und vor allen Dingen das, was du so schön gesagt hast, Tim, dein Talent, also du weißt, du bist jemand, der ein ganz besonderes Talent besitzt und das ist die Stimme. Die ist ja unverkennbar. Es gibt ja Sänger, die haben eine ganz besondere Stimme, die kannst du raushören. Wenn du das verlierst, verlierst du ja auch einen großen Teil deiner DNA und deines Selbstbewusstseins. Und wie er damit umgeht, und ich finde, du siehst einfach, dass er ein gebrochener Mann
total,
ist.
Ja.
Mit ganz vielen Zweifeln. Ne? Diese Proben für diese Tour und wie er dann da sich hinlegt oder auch seine Frau zu ihm geht und sagt, das war heute kein guter Auftritt, den du da hingelegt hast. Was macht das mit einem, ja, ne? Wenn du so auf dieser Erfolgswelle lebst? Und ich finde, es kommt zeitweise in diesen Gesprächen mit ihm auch zurück, dass er dann zurückblickt und sagt, ich war eigentlich der Kid der Band. Ich habe sie zusammengehalten. Ich war derjenige, der hat nie geraucht, nie gesoffen, keine Drogen genommen. Ich war derjenige, der sozusagen eigentlich die Entscheidung getroffen hat. Und das finde ich auch wiederum so spannend, weil ich zeitweise das Gefühl hatte beim Gucken, du siehst dich wirklich, und er ist es sicherlich auch, weil er natürlich der charismatischste von allen war, der Vorzeigetyp, der Schönling mit der geilen Stimme. Aber du siehst, wie er so ein bisschen, finde ich, auch seine Bandkollegen nicht demontiert, ist zu stark, aber was du so ein bisschen kleiner hält, oder hatte ich nicht das Gefühl?
Doch, aber ist das nicht bei denen sogar vertraglich so geregelt? Wenn ich meine, mal gelesen zu haben, dass er alle Rechte und auch Pflichten in gewisser Weise an der Band besitzt und dass die einzelnen Bandmitglieder Angestellte von ihm sind.
Also genau, kommt auch in dieser einen Szene vor, wo er sich im Prinzip trennt vom Management und sozusagen das Bon Jovi-Management selber macht. Ne? Da sitzt er auch selber, das ist, glaube ich, während New Jersey oder so.
Genau, ich meine, es fängt damit an, wie die Band heißt. Ne? Also sie heißt Bon Jovi und nicht Sambora oder Torres er hat einen anderen Namen und er ist da klar, eindeutig immer der große Platzhirsch gewesen, das Aushängeschild, nicht Vorhängeschild, wie du vorhin gesagt hast, Steven, Aushängeschild heißt das richtig.
Habe ich Vorhängeschild gesagt?
Vorhängeschild hast du vorhin gesagt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber, das ist mir jetzt nochmal in den letzten Tagen bewusst geworden, weil ich ein kurzes Video gesehen habe von Richie Sambora und John Bon Jovi, wie sie zusammen auf der Bühne saßen, es muss Urzeiten her gewesen sein, und Wanted Dead or Alive in einer Akustikversion.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ist dir mal aufgefallen, was für eine geile Stimme Richie Sambora
hat?
Ja,
total.
Da habe ich fast gedacht, so, wow, der klingt fast geiler als Bon Jovi. Also ich fand, Bon Jovi war immer zur Hochzeit wirklich ein begnadeter Sänger. Und es gibt sicherlich Leute, die haben noch geilere Stimmen. Er ist schon Arbeiter auch immer gewesen, stimmlich irgendwie. Aber es passte zu der Musik immer super. Aber Richie Sambora, nicht nur ein super Gitarrist, also auch richtig, der hat eine richtig gute Stimme gehabt. Da habe ich gesagt, das hat zwischen den beiden, ich glaube, da gab es viel Ego-Spielereien und wer jetzt eigentlich hier der Star ist irgendwie. Und ich glaube, dass Richie Sambora sich immer ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat in dieser Band. Und das hat sicherlich auch damit dazu beigetragen, dass er dann irgendwann gesagt hat, ich steige aus. Und wie gesagt, da bleibe ich dabei. Der Abgang von Richie Sambora war für mich mehr oder weniger das künstlerische Ende von Bon Jovi.
Also würde ich jetzt auch sagen, dass das einen großen Anteil daran hatte. Ich glaube definitiv, dass da zwei Egos aufeinander geprallt sind, die nicht miteinander klarkamen. Vor allen Dingen nach der Tour haben sie ja beide, also nach der, welche war das, die New Jersey Syndicate Tour bis 1990 vor Keep the Faith.
Ja.
Da haben die ja beide Soloalben gemacht. Und es ist auch ganz spannend, in der Doku siehst du dann, wer wo auftritt mit den Soloalben. Ne? Also bei Arsenio Hall ist zum Beispiel Richie Sambora und Bon Jovi ist überall anders. Und ich finde, ganz komisch, also Richie Sambora wirkt auf mich in den Interviewsequenzen, als wenn er einen kleinen Tee hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich finde, der ist so ein bisschen, der ist so kicherig. Oder?
Ich glaube, dass der immer noch von den der hatte ja schwere Drogen- und Alkoholprobleme. Also ich glaube, und das sagt Bon Jovi auch emotionale Probleme nennt er das, was auch immer das dann zu bedeuten hat. Aber ich glaube, dass Sambora sich nie so richtig von dieser Drogenzeit erholt hat. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt immer noch irgendwie, also da mag ich jetzt nicht drüber eine Aussage da treffen irgendwie, aber ich glaube, dass der...
Ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel auch wirklich großartig dokumentiert. Ne? Diese ganze Phase, und man muss das vielleicht auch nochmal in Zahlen festhalten, ne? Von der Runaway-Tour, das war die erste, 1983, sind sie durchgehend auf Tour gewesen bis 1990. Also das heißt, 7 Jahre sind die nur unterwegs gewesen, haben in dieser Zeit 4 Alben rausgebracht. Ne? Runaway, hier 7800 Fahrenheit, dann Slippery When Wet und New Jersey. Und das kommt eben auch raus. Dieses Leben on Tour. Und vor allen Dingen sind sie ja während der Tour weltberühmt geworden. Ne? Also am Anfang in kleinen Clubs und dann am Ende in diesen Stadien, das sagen sie ja auch, ne? In Mexiko, wo sie dann, keine Ahnung was, vor 150.000 ja, Menschen spielen. Das musst du nur reinpfeifen. Und dann auch diese ganze Phase, das beschreibt er, finde ich auch ganz interessant, dass Alec John Such und Tico Torres und Richie Samboria total dem Alkohol und Drogen verfallen sind. Nee, die kam mir überhaupt nicht mehr klar. Und er ja auch beschreibt, dass zeitweise Alec John Such, der ja am frühesten, also noch vor Richie Sambora die Band verlassen hat, gar nicht mehr wusste, wo der war, auch tagelang zeitweise nicht mehr auffindbar, ne? Und dass die da Orgien und Exzesse gefeiert haben, es ist ja auch, kommt da ja auch raus, den wurde jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Das heißt, das ist ja das, worüber wir ja auch immer sprechen, create your own monster, ist ja auch das, was ich immer wieder sehe in diesen Interviews, diese Rider, ne? Wenn irgendwelche Stars kommen, dann haben die Managements 3 Seiten aufgeschrieben, ne? Raum muss grün gestrichen sein, er muss nach Wassermelone riechen und man braucht nur Fidschi-Wasser. Und das ist immer wieder derselbe Punkt. Wenn ihr, und das ist ja das, was auch bei Milli Vanilli zum Beispiel in hier Girl, You Know It's True so ein bisschen rüberkommt, wenn die auf Tour sind, dass die dann nur Sushi haben wollen und nur das. Wenn du das die ganze Zeit fütterst, dieses Monster, wird das Monster einfach irgendwann dich auf.
So ist es, genau.
Und das, finde ich, kommt da auch sehr gut rüber.
Ein Punkt noch, der mir wirklich ganz wichtig ist zu dieser Doku, warum ich sie auch wirklich jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehle, die vielleicht zu der Startzeit von Bon Jovi das alles gar nicht miterlebt haben. Was ich so auffällig finde, ist, dass ich glaube, dass es heute so Bands und so eine Entstehungsgeschichte von einer Band wie Bon Jovi, dass sowas heute eigentlich kaum noch möglich ist.
Das stimmt.
Weil sich das Musikbusiness so verändert hat durch Spotify auch und da ist so eine andere Dynamik drin, ist so viel schneller geworden. Und es gibt ja, wenn ich jetzt so gucke in die Musiklandschaft, so vergleichbare Bands wie Bon Jovi oder U2 oder die Rolling Stones, das ist jetzt sehr alt dann, gibt es in der Form gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das für gerade für jüngere Leute ganz spannend zu sehen ist, wie sich so eine Band einfach entwickelt hat und mit, was für eine Leidenschaft die in dieses Musikerleben auch reingelegt haben und dass das nicht so schnell ging, sondern dass das wirklich ein langer Prozess war, finde ich total, total spannend. Und das führt mich, bevor ich weiterspringe, weil ich will noch eine andere Doku ganz schnell reinwerfen.
Ja, genau, ich würde gerne eine Sache am Ende noch zu Bon Jovi sagen.
Ich möchte auch noch eine Sache
zu Bon Jovi sagen.
Alle drei.
Ja,
gut, dann
darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Ich möchte 2 Songs auf die Playlist packen.
Oh, sehr gerne.
Ja, auf unsere Kino oder Couch Playlist. Ich glaube, die sind bestimmt auch in anderen Filmen aufgetaucht. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber sie sind in der Doku drin. Ich möchte erstmal Runaway raufpacken, weil das war der erste große Hit und eine tolle Nummer. Und dann mein All-Time-Favorite Bon Jovi-Song für alle Zeiten, Wanted Dead or Alive.
Ah, das ist mega. Vor allen Dingen, das ist ja auch, wird auch in der Doku erzählt, dieses Cowboy-Image, ne?
Ja.
Dass sie darüber reden, was für Outfits die damals angezogen haben, dass sie zeitweise alle Bands der 80er Jahre, alle Rockbands, diesen Pirate-Style hatten.
Ja, genau, ne?
Also alle hatten diese.
Mit den Kopftüchern.
Mit den Kopftüchern, lange Haare, die zerrissene Klammer. Ich meine, da sind einige Szenen drin, da siehst du, wie er in so einem Netzhemd da performt und du denkst so, jetzt hatte keiner gesagt, dass das im Prinzip, die hättest du auch oben ohne singen können. Und dann wurden so ein bisschen durch den Einfluss auch von Richie Sambora dieser Cowboy-Look. Entschuldige.
Nee, ich muss noch ein paar Kritikpunkte zur Doku äußern. Denn ich finde, dass ihr beide das jetzt alles auch sehr viel mitreißender erzählt habt, als diese Doku das tatsächlich tut.
What?
Und ja, muss ich sagen. Und ich finde, nach der ersten Folge auch weiter zu gucken, ist für einen nicht ausgewiesenen Fan schon auch ein bisschen eine Herausforderung. Also man braucht.
Aber Folge 2 ist doch gerade erst spannend, weil da geht's durch die Decke. Da siehst du doch zum ersten Mal, wie sich der Payoff.
Aber da musst du ja erstmal hinkommen. Und ich finde, die Doku hat ihre Längen. Ich glaube, es sind ja 4 Folgen immer so um die 60 Minuten, über 60 Minuten. Und ich finde, man hätte das straffen können. Die Machart ist ja an sich relativ klassisch, ne? Du zeigst alte Fotos, alte Videoausschnitte, ne? Du hast irgendwie diese Interviewsequenzen dazu. Das wird alles irgendwie technisch auch wirklich sehr, sehr gut zusammengeschnitten, ne? Und das stellen sie auch alles schön gegenüber. Aber ich finde, dass es alles auch ein bisschen brav ist. So wie die Band vielleicht, oder zumindest John Bon Jovi vielleicht teilweise auch war, ne? Aber es ist so ein bisschen träge und gesehen. Und ich finde, das ist halt so ein Dilemma halt wieder zwischen dem Fanservice, den du halt irgendwie den ausgewiesenen AnhängerInnen irgendwie erweisen möchtest und eben dem, so wie catchst du halt auch jemanden, der jetzt irgendwie vielleicht noch nicht so into Bon Jovi ist. Und ich finde, dieses Dilemma sieht man. Und ich finde auch, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ne, ich finde gerade in der ersten Folge fragt man sich andauernd, warum tut er sich das noch an? So, warum quält er sich so dadurch? Ne? Okay, ne, wir haben schon aufgedröselt, es ist ihm wichtig, es ist total schwer, da die Leidenschaft irgendwie loszulassen oder so. Aber dann redet er ja halt auch die ganze Zeit, wie viel Arbeit das ist, ne? Und bringt andauernd dieses American Dream Bild da auch mit an und streut dann hier und da nochmal eine chinesische Weisheit ein. Und da muss ich sagen, da saß ich auch schon da und dachte so, oh, come on, jetzt, du bist auch wirklich selbstgefällig. Zu Recht, ne? Du bist seit 40 Jahren irgendwie einer der krassesten Rockstars und eine der berühmtesten Persönlichkeiten auf diesem Planeten, ne? Ich weiß
dann
nicht, ob
du das
bekannt hast. Vielleicht darf er das dann. Aber ich saß dann auch so und dachte so, oh komm, jetzt erzählt mir doch bitte nochmal irgendwie ein bisschen was Spannenderes. Erzählt mir doch auch mal irgendwas, was ich mir vielleicht nicht irgendwie denken kann. Oder
obwohl, ich finde, die Frage kann man ganz einfach beantworten. Ich glaube, wenn du so eine Karriere hinter dir hast, ne? Und weißt, was du kannst, dann willst du nicht so von der Bühne abtreten. Das kann ich total verstehen. Deswegen sind solche Sachen wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo geht nach Saudi-Arabien, um da Fußball zu spielen, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum der nicht in einem großen Verein auf der Bank nochmal als Einwechselspieler 25 Tore geschossen
Kohle.
Hat. Ja, Kohle. Aber brauchst du doch nicht. Und bei Bon Jovi kann ich verstehen, dass er sagt, ich habe nie richtig Abschied genommen von meiner Musikkarriere, sondern mir wurde sie sozusagen entrissen. Und er kämpft dagegen an. Und ich finde diese Motivation aus seiner Perspektive total nachvollziehbar. Aber klar, ich kann gar nicht objektiv darüber sprechen, weil ich ja Bon Jovi total geil finde. Aber ich finde, es gibt trotzdem genügend Situationen in der Doku. Und auch da kann ich deine Kritik verstehen. Man kann alles immer straffen. Für jemanden, der es cool findet, das ist so wie U2, Rattle and Hum. Eine der tollsten Musikfilme, die ich jemals gesehen habe. Wenn du kein YouTube-Film-Fan bist, brauchst du die nicht zu gucken. Aber macht total Bock, sich die anzugucken, weil da auch ganz viel über die Band und über die Songs und vor allen Dingen dieses politische Gewissen, das ja ein wie heißt der Liedsänger, Bono hat, durchkommt. Und hier kann ich das auch verstehen.
Vielleicht hätte der Doku einen Offsprecher gut getan. So, dass nicht John Bon Jovi alles alleine von selber erzählt, ja, und er immer derjenige ist, der das für sich halt so einordnet und über sich halt die ganzen Angelegenheiten einordnet, sondern dass vielleicht jemand von außen das irgendwie...
Kann ich verstehen, hast du recht. Ich wollte eine Sache noch hinzufügen, weil du das vorhin auch gesagt hast. Das ist ja eine Karriere, die gibt es heute nicht mehr. Und wenn dann so Zahlen genannt werden, das muss man sich auch mal im Kopf durchdenken. 14 Millionen Alben verkauft, ne? Und wir reden über eine Zeit, in der hat das Album nicht einen Euro gekostet, sondern, keine Ahnung, 30 Mark oder mehr oder 40. Also die Dimension, die das Geld auf einmal in diese Band reingespült hat, vor allen Dingen dann auch noch in der Kombination mit diesen 7 Jahren, keine Ahnung, wie viele Konzerte die gegeben haben, 1000 Konzerte, Ticket- und Merch-Sales, um mal zu verstehen, in welche Dimension die vorgerückt sind. Also die Rolling Stones haben, glaube ich, vor 10 Jahren noch an einer Tour 700 Millionen Dollar verdient.
Machen sie immer noch.
Also wie viel Geld da auf einmal reingepresst wird in so junge Mit-20er, die aus New Jersey kommen, das sagen sie auch. Das war ja nie ein Musikmecker, sondern wurde das ja erst durch Springsteen und sie, was das auch mit dir macht. Aber ich kann das nachvollziehen, Anja, was du sagst. Es ist absolut nachvollziehbar, dass du da diese Kritikpunkte hast. Ich finde sie nur im Nachhinein, ich finde sie wirklich sehr gut. Ich finde es eine sehr gute Musikdoku.
Da habe ich vielleicht, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu einem ganz kleinen Tipp, den ich noch reinhauen möchte in der heutigen Sendung, nämlich eine andere Doku, eine andere Musikdoku, die bei Amazon Prime läuft und die heißt Lolla und ist eine Doku über die Entstehung des Musikfestivals Lollapalooza. Und dazu muss man jetzt nämlich nicht Fan von einer Band sein, um das zu, sondern weil ganz viele Bands bei Lollapalooza ja auftreten. Und es geht wirklich um, wie ist dieses Festival entstanden, was war der Angang damals. Vielleicht ganz schnell erzählt, es war eigentlich die Abschiedstour der Band Jane's Addiction um den sehr charismatischen Sänger Perry Farrell. Und die haben dann andere Bands dazu eingeladen, sagen wir so, hey, lass uns ein Festival machen. Es waren Alternative Festival, also die hatten gar nicht damit gerechnet, dass jetzt Zehntausende von Zuschauern kamen, haben die damals aufstrebende junge Bands dazugeladen. Das sind so geile Namen. Pearl Jam war dabei, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, die Beastie Boys. Also irre, was für ein Line-Up die bei den ersten zwei Lollapalooza-Festivals hatten. Und der Gedanke des Festivals war immer einer, auch Musik mit Politik auch zu verbinden, mit Kunst zu verbinden. Also es gab viele Stände auf dem Festivalgelände, wo man sich auch über Politik und andere Sachen halt informieren konnte. Finde ich sehr, sehr spannenden Angang. Und diese Doku Lolla zeigt die Entstehung von diesem Ding. Und ich kann euch wirklich sagen, Leute, die damals schon Musik gehört haben und da die, für die ist es eine geile Zeitreise, Leute, die damals noch nicht gelebt haben, guckt euch das an, weil das wirklich unfassbar ist, die Bands, die alle da dabei sind. Und Lollapalooza ist ja immer noch als Festival aktiv. Ich glaube, im September ist es in Berlin wieder groß an zwei Tagen. Ich habe mal geschaut, irgendwie vom Line-Up her, das hat sich schon sehr, sehr verändert. Es ist sehr poppig geworden irgendwie. Also dafür, dass das wirklich mal so ein Rock-Metal-Alternative-Ding war irgendwie, da ist, glaube ich, nicht mehr viel von übrig geblieben. Umso spannender, mal reinzugucken, sich wie das früher war und was für Leute da aufgetreten sind.
Wir gehen ja in zwei Wochen zu Pearl Jam.
Ist das eine Miniserie oder ist das eine 90 oder?
Nee, das ist eine kleine Serie. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Folgen und auch wie die klassisch Dokus aufgebaut sind. Mit Perry Farrell wird heute dazu interviewt. Wer den damals kannte und der den heute sich anguckt, ui, der war ein paar Mal beim Beauty Doc gewesen. Ganz erschreckend fand ich, aber eine geile Band gewesen, Jane's Addiction.
Das ist so, das ist schlimm bei einigen alten Rockern, wenn du dir anguckst, was die gemacht haben mit ihren Millionen im Gesicht. Ne?
Irre.
Ich sag's immer wieder, die haben ihr Auto vollgetankt und sich parallel operieren lassen.
Und wisst ihr schon, wie Eddie Vedder heute aussieht? Oder seht ihr das dann in 2 Wochen beim Pearl Jam?
Wir wissen schon, wie der aussieht. Der war nicht beim Beauty Doc. Ich finde, der hat sich ganz gut gehalten, muss man sagen. Ja. Und Steven und ich, wir sind in 2 Wochen in Berlin bei Pearl Jam.
Das wird geil.
Freue ich mich sehr.
Ich mich auch. Wir kommen vielleicht einmal, weil wir jetzt ja so ein bisschen Halbzeit haben, kurz und knackig zu vielleicht den Highlights, Kino- und serientechnisch, des ersten Halbjahres 2024. Wir machen jetzt mal Highlights. Wir machen mal positiv und nicht negativ. Und dann haben wir noch was für die kommenden Folgen. Willst du einfach mal einstarten und sagen, was deine Highlights waren? Einigen wir uns auf 3 oder 2 pro Person?
Ich mache sogar nur 2.
Ja, wunderbar.
Film, eine Serie.
Bitte.
Und beim Film ist es noch gar nicht so lange her, dass wir drüber gesprochen haben. Es ist Furiosa. Ich muss sagen, ich bin wirklich nach wie vor begeistert von dieser packenden Geschichte, die von Anfang an Vollgas gibt. Ne? Es geht wirklich von Sekunde 1 einfach direkt los und bleibt den ganzen Film über konstant rasant. Und die haben meiner Meinung nach einfach alles rausgeholt aus der Vorgeschichte. Die erklären ja in Furiosa auch nochmal diese ganze Welt und die Herrscher und wie das überhaupt alles quasi so zu diesem Dreier-Machtgefüge geworden ist. Und man sieht, wie Furiosa genau ihren Unterarm verliert und was so ihr Ursprung ist, woher sie kommt. Und ich finde, sie ist einfach eine ganz, ganz starke Frauenrolle. Und für mich hat Furiosa halt auch Fury Road nochmal eine andere Tiefe gegeben. Und halt so eine ganz andere Einordnung. Denn rückblickend dachte ich so, man wird eigentlich irgendwie so in Mad Max Fury Road so reingeworfen und blickt diese Welt halt nur durch das so Durchgehen. Und das dann später aber nochmal zu gucken mit dem Wissen aus Furiosa, fand ich auch nochmal sensationell. Also von der Verkommenheit der Menschen, wie die eben gezeigt und porträtiert wird, auch nochmal ganz zu schweigen. Also ich fand das wirklich sensationell und sehr packend.
Und wird leider der letzte Mad Max-Film wohl sein.
Also machen davon Sie nicht mehr Wasteland?
Ich gehe davon aus, dass sie es nicht machen. Weil
aufgrund der Box Office.
Genau, weil er leider so gefloppt ist. Also ich bin bei dir. Ich fand den Film auch gut, habe ich auch damals gesagt, finde ich auch immer noch gut. Und ich finde es ganz schade irgendwie, oder auch, ich kann es auch gar nicht so richtig verstehen, warum der nicht funktioniert hat, weil er einfach gut gemacht ist. Und aber George Miller lässt sich ja ohnehin sehr viel Zeit mit seinen Filmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal einen nachhauen.
Schauen wir mal. Willst du noch den zweiten hinterherhauen? Serie oder
kann
Film?
Kann ich machen.
Ja.
Das ist die Serie Shogun.
Ne? Aber ich auch auf dem Zettel.
Ich euch da auch nochmal aufs Auge gedrückt habe. Also von der war ich einfach so weggebeamt und geflasht, ne? Und ich bin jetzt überhaupt kein Asienkenner oder auch kein Historien-Nerd oder so, aber die war einfach fantastisch gemacht. Du wirst in diese Welt, da in dieses Japan um 1600 so reingezogen und davon gefesselt und es wird alles mit einer Ruhe erzählt, die mich wirklich auch so meditativ runtergebracht hat, obwohl die Sachen, die passieren, ja die ganze Zeit total krass sind, ne? Und wahnsinnig spannend und auch brutal. Und mir hat es total gut gefallen, dass die eben nicht so eins zu eins synchronisiert wurde, sondern dass man eben viel im Original gehört hat und dann eben mit englischen Untertiteln. Und das hat mich so reingesogen, weil du keine Chance für Second Screening hast, dass du irgendwie am Handy rumdaddelst oder sowas. Und die Bilder waren gigantisch. Also das hat für mich wirklich so einen positiven Effekt gehabt, als hätte ich gerade eine Natur-Doku gesehen. Also ganz toll.
Ich bin euch beiden ja so hörig. Alles das, was ihr empfehlt und macht und tut, das will ich ja auch. Das ist so ein bisschen
so?
Der kleine Neidfaktor.
Da werde ich dich demnächst mal dran erinnern, mein Lieber.
Genau, aber ich wollte nur sagen, ihr beide habt so über Shogun, wie spricht man es aus? Egal. Geschwärmt und ich war ja ein bisschen hinterher im Gucken. Ich habe mir das angeguckt und ich fand es so mega geil. Genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, steht auch bei mir auf der Liste, weil ich die Umsetzung fantastisch finde. Ich finde vor allen Dingen ist das etwas, was man als Serie sehr gut gucken kann, weil die Tiefe der Figuren, die Tiefe der Geschichte braucht seine Zeit, ohne dass es langweilt. Also es ist ja nicht so, dass du es dir anguckst und sagst, ey, jetzt komm doch mal zu Potte, sondern wow, ne? Du hast viel mehr Verständnis dafür. Du findest es einfach dadurch viel besser. Und ich finde auch, dass die Dimension, und das ist ja manchmal das Problem bei Serien, dass sie die Zeit, Kostüm, Set-technisch dann nicht perfekt umsetzen können, weil das Budget vielleicht nicht reicht. Super. Also ich finde, es sieht toll aus. Ich finde, es sieht richtig, richtig geil aus. Und mega. Und die machen jetzt ja eine zweite Staffel.
Und eine dritte.
Und eine dritte.
Beide bestätigt.
Super. Also auch auf meiner Liste. Das wäre einer meiner zwei Punkte. Also vielen Dank, Anni und Tim nochmal. Willst du einen reinhauen?
Ja, ich glaube, den hast du höchstwahrscheinlich auch und Anja ja nicht, weil Anja hat ihren Film schon genannt. Dune 2. Ich glaube, das ist bei allen Kritikern, wir sind ja nur so Leitkritiker, ne, nicht so harte Filmkritiker wie einige andere.
Wir sind die Hafermilch unter den Kritikern.
Genau. Also ich schließe mich den richtigen Filmkritikern mal an. Dune 2, ich fand das einfach ein Megafilm. Und das ist, wir haben so häufig drüber gesprochen, es gibt bestimmte Filme, die guckst du und dann sagst danach, ja, war okay, war schön, muss ich aber auch nicht nochmal gucken. Und Dune 2, genauso wie Teil 1 übrigens, das sind Filme, die, finde ich, gewinnen sogar, wenn man sie 2, 3, 4 Mal guckt. Also so viel habe ich sie jetzt noch nicht gesehen, der Dune 2, aber ich habe ihn 2-mal gesehen jetzt und ich finde, ist ein in allem, aber ist so viel drüber gesprochen worden. Aber das ist mein Film des Jahres bislang.
Spannend, dass du das sagst, weil ich mich wirklich mit dieser Frage befasst habe, packe ich Dune 2 da rein? Und ich habe ihn nicht reingepackt. Zwei Dinge vorweg. Ich habe den gesehen während einer ziemlich langen Produktion abends um 11 Uhr in Düsseldorf mit 5 anderen Leuten im Kino. Und der ging 2 Stunden 40. Und ich bin zeitweise weggenickt, weil mir einige Passagen zu lang erzählt waren. Dune 1 ist für mich genau die Umsetzung, die ich mir gewünscht habe von Denis Villeneuve. Dune 2 hat für mich ein paar Schwächen, weil er mir in einigen Passagen zu lang ist. Er lässt sich zu viel Zeit. Visuell finde ich es immer noch großartig. Steven Spielberg hat ja auch gesagt, dieser Ritt auf dem Sandwurm ist für ihn eine der größten filmischen Szenen der letzten Jahrzehnte. Und wenn Steven Spielberg das sagt, dann sage ich auch, das finde ich auch richtig. Genau. Also ich fand ihn gut. Der war jetzt nicht der Film, den ich nennen wollte. Darf ich meinen Film kurz nennen?
Ja, natürlich.
Und ich wollte kurz eine Lanze brechen, weil wir jetzt alle Filme und Serien gemeinschaftlich hatten, die, finde ich, so neue Maßstäbe auch setzen. Also George Miller in seiner Umsetzung, der Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, was er macht, finde ich mega. Sich an einen unverfilmbaren Roman ranzuwagen, an Dune von Frank Herbert, von Denis Villeneuve, finde ich mega. Und deswegen habe ich überlegt, was hat mich so ein bisschen so unerwartet umgenockt? Also welchen Film habe ich so nicht gesehen, aber dann, weil auch viele Kritiker den gelobt haben, vor allen Dingen die Performances, habe ich mir angeguckt und gedacht so, boah, das ist schon echt absurd. Und ich habe Poor Things auf meiner Liste. Von Yorgos Lanthimos, Emma Stone hat dafür einen Oscar gekriegt, weil Yorgos Lanthimos für mich jemand ist, auch mit den vergangenen Filmen, der es schafft, Geschichten zu erzählen, visuell und inhaltlich, die völlig absurd sind. Und bei Poor Things habe ich mich zeitweise selber über mich erschrocken und über den Film, weil ich dachte, willst du das sehen? Magst du das oder nicht? Aber ich wollte den gerne in diese Liste packen, weil ich das unterstützen will. Und das ist ja auch etwas, worüber wir gesprochen haben, dass Filmproduktion oder Produktionsfirmen von Filmen ja mittlerweile immer mehr so auf sichere Bank gehen. Noch ein Sequel, noch ein Prequel, noch ein Forequel, noch ein Remake. Und das sind alles Filme, also Dune genauso wie Mad Max, das sind zwar Sequels, aber in einer Welt, die so unfassbar groß ist, dass du ganz genau aufpassen musst, welche Geschichte du erzählst. Und Poor Things ist für mich eine Geschichte, die ich so nicht erwartet hätte. Und deswegen war das für mich auch eins der Highlights oder ist eins der Kino-Highlights des letzten halben Jahres. So, zusammengefasst.
Gut, da haben wir Kino-Highlights 3, wir haben eine Serie, da sind wir uns alle drei einig. Ich habe jetzt noch was ganz anderes, nämlich wir haben heute viel über eine Doku gesprochen, über eine Musikdoku.
Hau raus am Ende.
Ja, und als wir letztens darüber sprachen, hey, wollen wir mal so die Highlights des letzten halben Jahres irgendwie mal, war diese Doku sofort bei mir auf der Liste, war sogar noch vor Film, an das ich gedacht habe, weil ich weiß nicht, wie es bei euch beiden so ist, spätestens seit ich diesen Podcast mache, werde ich ganz häufig von Freunden, Bekannten, Kollegen gefragt, ey, was kannst du denn empfehlen? Was hast du, gibt's irgendwie was du gesehen hast, irgendwie was irgendwie cool ist? Wird euch höchstwahrscheinlich ähnlich gehen, dass ihr häufig gefragt werdet. Und zu keiner meiner Empfehlungen sind nachträglich so viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, so, hey, vielen, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, irgendwie, weil das ist wirklich großartig. Und das ist die Musikdoku The Greatest Night of Pop, die bei Netflix läuft, über die Entstehung des Charity-Hits We Are the World. Und alle, die es immer noch nicht gesehen haben, guckt euch das Ding an. Das ist Musikgeschichte, die einfach gute Laune macht. Und das alles mitzuerleben, die ganzen Big Names, die dabei waren. Irres Ding. Und ja, ich kenne wirklich niemanden, der das Ding gesehen hat und gesagt hat, er findet es nicht geil.
Vor allen Dingen ist das so eine Doku, wo du sagst, zum Glück hat das jemand mitgefilmt.
Ja.
Ne, also, weil es gibt ja so ganz viele Treffen von Leuten, wo du sagst, ich wäre da gerne mal Mäuschen gewesen, hätten wir das angehört. Ja. Und da ist man das Mäuschen und bekommt das mit, was du aus Sagen oder Mythen übermittelt bekommst. Aber du kriegst es richtig mit. So geil, alleine wie Michael Jackson da steht und mit seiner kinderglockenklaren hohen Stimme da We Are The World singt, das ist einfach mega.
Und ich muss immer noch an die Szene denken, als Lionel Richie das erste Mal bei Michael Jackson im Haus ist und die das eben so besprechen wollen, ne, wie sie jetzt den Song angehen und so und den gemeinsam schreiben. Und dann zischt es immer irgendwie aus dem Schrank. Und dann meldet sich da tatsächlich die Schlange zurück, die Michael Jackson vor ein paar Tagen verloren hat, ne, die sich irgendwie versteckt hat. Und so.
Die Angst von Lionel Richie vor dieser Schlange im Allgemeinen ist großartig.
Und die Schlange kommt raus und sagt, hello, is it me you're looking for?
Dancing on the ceiling. So, ihr Lieben, das war's mal wieder mit einer schönen Folge. Wir freuen uns über euer Feedback, über euren Input und wenn ihr uns nächste Woche wieder lauscht. Tschüssi, Tschikowski.
Bis denne.
Auf Wiedersehen.